Hallo Weltverbesserer! Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Abonniere doch unseren Kanal und verpasse keine weitere Episode des Weltverbesserer-Podcasts. Der Afghanische Frauenverein ist eine humanitäre Hilfsorganisation, die seit 1992 für den Wiederaufbau und Frieden in Afghanistan arbeitet. Mit Projekten, die vorwiegend in ländlichen Gegenden angesiedelt sind, setzt sich der Verein gezielt für die Förderung von Frauen und Kindern ein. Ihre Leitlinie ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Inmitten herausfordernder Umstände setzt sich der AFV unermüdlich für die Rechte und Unterstützung von Frauen in Afghanistan ein. Christina Ihle ist engagierte Aktivistin und Mitglied des Afghanischen Frauenvereins und sie ist heute bei uns Gast. Bitte erzähl uns ein bisschen was über die Herausforderungen und Erfolge und über die dringende Notwendigkeit der Unterstützung von afghanischen Frauen, liebe Christina. Aber erstmal herzlich willkommen und vielleicht als allererstes für alle, um sie mal vom Grunde her zu informieren, wie ist eigentlich die politische Lage in Afghanistan aktuell und wie ist die Lage vor allem für Frauen vor Ort?
Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir über Afghanistan sprechen können und dürfen, denn Afghanistan verschwindet immer mehr aus den Medien. Deswegen umso wichtiger, dass ihr das zum Thema macht. Vielen, vielen Dank dafür. Ich komme gerade aus Afghanistan zurück, war 3 Wochen vor Ort. Da ist natürlich seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 leider sehr viel passiert, gerade für Frauen und Mädchen und ihre Rechte. Allein 32 Erlasse der neuen de facto Regierung, also der Taliban geführten Regierung, schränken die Rechte von Mädchen und Frauen sehr dramatisch ein. Das vor Ort am dramatischsten wahrgenommene ist die Einschränkung der Bildung für Mädchen. Mädchen ab der 7. Klasse dürfen nicht mehr in die Schule gehen in Afghanistan. Das ist natürlich dramatisch. Das heißt, kein Mädchen darf mehr Abitur machen, kein Mädchen darf mehr studieren dadurch. Und das heißt, die Zukunft, ja, eigentlich unendlich vieler Millionen Mädchen ist damit erstmal gestoppt und das hat verheerende Auswirkungen für die Betroffenen. Also das ist furchtbar. Wir treffen vor Ort, haben selber 5 Schulen, treffen natürlich auch immer unsere ehemaligen Gymnasiastinnen, die wirklich ja mit Depressionen zu kämpfen haben, deren Zukunftsträume einfach durch diesen Erlass komplett mit einem Schlag zerstört wurden. Das ist sehr dramatisch. Es gibt noch andere Einschränkungen. Frauen dürfen in vielen Bereichen nicht mehr arbeiten, wurden nach Hause geschickt. Viele Frauen haben in Behörden, in Banken gearbeitet, dürfen das nicht mehr tun. Viele Frauen sind eben auch Alleinernährerinnen ihrer sehr großen Familien vor Ort gewesen. Und seit der Machtübernahme ist die Bevölkerung innerhalb kürzester Zeit in extreme Armut gerutscht. Also auch Familien aus dem Mittelstand, wo beide Eltern gearbeitet haben, haben durch die Machtübernahme, durch die Sanktionen, durch den Zusammenbruch der Wirtschaft vor Ort, inzwischen nicht mehr ausreichend Nahrung, um ihre Kinder zu ernähren. 98% der Familien geben an, nicht ausreichend Nahrung zu haben. Und Afghanistan ist in diesen letzten Jahren innerhalb kürzester Zeit zur schnellsten und zur größten humanitären Krise weltweit geworden.
Bevor wir vielleicht gleich nochmal so ein bisschen auf die Geschichte eures Vereins eingehen, möchte ich darauf gerne eingehen, denn das hört sich ja wirklich krass an. Und ich frage mich, wie könnt ihr da helfen? Das hört sich für mich nach 1000 Baustellen an. Wo seid ihr da unterwegs und was für Projekte habt ihr da aktuell, mit denen ihr vor Ort helfen könnt?
Tatsächlich weiß man gar nicht, wo man anfangen soll, weil viele Hilfsakteure sich aus Afghanistan zurückgezogen haben, weil es eben schwierig ist und sicherlich herausfordernd unter der aktuellen politischen Situation. Wir können gut arbeiten, was daran liegt, dass wir im Grunde ein afghanischer Verein sind. Wir sind von 12 Exil-Afghaninnen in Deutschland gegründet. Wir sind sehr viel vor Ort, bis zu 6 Monaten im Jahr, sind eben vor Ort auch afghanisch registriert und haben ausschließlich afghanische Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, vor Ort werden wir als afghanisch wahrgenommen und arbeiten in den Gemeinden und in diesen ländlichen Regionen, wo wir sind, mit unseren Projekten teils seit 30 Jahren. Das heißt, wir haben das Vertrauen der Dorfbevölkerung und der Dorfältesten, die eine sehr wichtige Funktion haben in Afghanistan. Das ist noch sehr patriarchalisch organisiert. Dörfer haben Dorfältestenräte, die alles entscheiden in den Gemeinden und auch gegenüber der neuen de facto Regierung viel Einflussmöglichkeiten haben und unsere Projekte unterstützen. unterstützen und schützen. Deswegen können wir sehr gut arbeiten. Wir haben selber 5 Schulen für 5000 Kinder vor Ort. 3 davon sind reine Mädchenschulen, 3 davon sind auch Mädchengymnasien. Wir haben 7 Mutter-Kind-Kliniken, die im Jahr ungefähr 145.000 kleine wie große Patientinnen versorgen. Wir haben Lehrschneidereien, Ausbildungsstätten für junge Frauen oder auch alleinerziehende Frauen. Wir haben Studienstipendien tatsächlich für unsere Schulabgängerinnen, die wir schönerweise jetzt wieder aufnehmen können. Dazu vielleicht nachher mehr. Wir leisten gerade in den Wintermonaten Winter- und Überlebenshilfe, auch zum Beispiel im großen Erdbebengebiet um Herat. Dort gab es im letzten Oktober 4 aufeinanderfolgende sehr schwere Erdbeben, die 34 Dörfer komplett zerstört haben und viele, viele Menschen ohne Obdach zurückließen. Auch da sind wir aktiv und bauen im Moment Übergangsunterkünfte mit Familien gemeinsam, also so kleine 2-Räume-Lehmhütten. Genau, also wir wissen tatsächlich gar nicht, wo anfangen. Man kann weiterhin noch sehr, sehr gut helfen, zum Glück auch unabhängig helfen. Wir werden in Ruhe gelassen und ja, tun, was wir immer tun können und was uns Spende ermöglichen.
Nun hast du eine meiner Fragen gerade schon fast beantwortet. Ich habe mich gefragt, wie kommt man in Deutschland auf die Idee, einen afghanischen Frauenverein zu gründen? Bei der Notlage, die du erklärt hast, leuchtet mir das schon auch ein. Aber du hast ja auch gesagt, es waren Exil-Afghaninnen, die in Deutschland diesen Verein gegründet haben. Bitte erzähl doch mal, wie kam diese Idee eigentlich zustande?
Ja, die Gründerin ist Nadia Nashir Karim, die leider im vergangenen April verstorben ist. Ein riesiger Verlust für unseren Verein. Sie hatte diese Idee und hat gemeinsam und unterstützt von der GITS, wo sie gearbeitet hat, also der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, damals noch Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, eine Diaspora-Organisation gegründet, hat also 12 andere Afghaninnen in Deutschland um sich geschart und alle gemeinsam haben den Verein gegründet und auch bis vor wenige Jahre rein ehrenamtlich nach vorne gebracht. Alles fing an mit 5 Mark damals noch und mit ersten Kuchenverkäufen und Spendendosen in der Kölner und Bonner Fußgängerzone. Und peu à peu hat sich das dann zu einer richtigen Organisation entwickelt. Maßgeblich Meilenstein war sicherlich auch die Unterstützung von Roger Willemsen, dem Autor und Publizist, der auch leider viel zu früh verstorben ist, 2016, der aber ein sehr großes Herz für Afghanistan hatte, mehrmals auch mit dem Verein nach Afghanistan gereist ist, Bücher dazu geschrieben hat und tollerweise sehr, sehr viele Freunde und Bekannte in den Verein gebracht hat und dadurch dann die Unterstützung so weit stieg, dass man eben wirklich auch diese 5 Schulen bauen konnte und sich sehr schnell entwickelt hat. Und ja, inzwischen sind wir eben sehr groß, haben über 20.000 Menschen, die unsere Arbeit unterstützen. Und jede helfende Hand ist sehr, sehr willkommen und dringend benötigt.
Das glaube ich. Wie ist deine persönliche Motivation gewesen, in den Verein einzutreten und dich da so zu engagieren?
Ich bin seit inzwischen 23 Jahren in der Entwicklungshilfe tätig. Ich war vorher bei CARE International, also einer großen internationalen Hilfsorganisation, auch immer wieder mal für Afghanistan im Einsatz und habe dabei den afghanischen Frauenverein kennengelernt 2005. Und sehr, sehr bewundert, weil der Verein und damals von außen betrachtet, kann ich das auch noch sagen, eben sehr richtig vorgeht, nämlich von unten. Das ist wirklich ein Verein, der erstmal mit den Dorfgemeinschaften sitzt und sehr genau hinhört, was wollen sie denn? Und eigentlich auch nur da arbeitet, wo er gerufen wird, also wo Dorfgemeinschaften beschließen, eine Schule zu bauen, eine Klinik zu eröffnen oder einen Brunnen auch nur zu installieren und sich dann hilfesuchend an den Verein wenden vor Ort, sich quasi um eine Förderung bewerben, da aber auch dann bereit sein müssen, bestimmte Eigenleistungen zu bringen, also mitzubauen, Land und Boden bereitzustellen, zu spenden, sich in Komitees zu engagieren, monatlich gemeinsam Sitzungen abzuhalten, um den Fortbestand und die Probleme eines Projekts das zu besprechen. Also Dorfgemeinschaften müssen sich sehr einbringen, was aber dann über die Jahre zur Folge hat, dass sie eben dieses Projekt auch als ihres verstehen und nicht als unseres. Das heißt, die Schulen, die sind die Schulen der Dörfer, in denen wir arbeiten. Wir sind der Katalysator, der die finanzielle Hilfe bereitstellt, aber sehr, sehr viel und sehr, sehr eng mit der Bevölkerung zusammenarbeitet. Und das ist ein sehr gutes Konzept, was mich damals immer schon irre begeistert hat, weil es eben so durch und durch afghanisch ist auch und so wirkungsvoll. Und insofern war es eine große Ehre, als ich dann gefragt wurde von Nadia Nashir, die eben dann auch von ihrer Erkrankung wusste, dass ob ich mit unterstütze und übernehme.
Schön, ach, das freut mich. Nun bin ich hier in Köln aufgewachsen und kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. Ich war noch nie in Afghanistan. Wie ist das, wenn man als Frau nach Afghanistan kommt? Man muss sich ein Kopftuch anziehen. Du hast gesagt, das ist ein Patriarchat. In den letzten Jahren ist es ja dann geradezu für euch leider eher ein Rückschritt gewesen, was da vor Ort passiert ist. Ja, wie fühlt man sich da und hat man da das Gefühl, dass man überhaupt was bewirken kann?
Ja, das kann man. Ja, ja. Also es ist wunderschön, nach Afghanistan zu reisen und ich freue mich jedes Mal unendlich, dann endlich wieder dort zu sein. Und das hängt mit der überbordenden Herzlichkeit der Bevölkerung zusammen. Und auch wenn ich mich natürlich anders anziehen muss als hier und natürlich auch kulturadäquat und jetzt natürlich noch mehr denn je, natürlich auch mein Haar bedecke, mich auch schwarz kleide, auch ein langes Gewand trage, also eben versuche dann doch möglichst angepasst und auch eben nicht unnötig aufzufallen, mich dort zu bewegen, wie eben andere Frauen sich dort auch bewegen müssen mit der Kleidung. Und das hilft natürlich auch. Als internationaler Mensch in Afghanistan im Moment geht es einem gut, man ist geschützt, man muss auch nichts befürchten. Das ist Teil des Vertrages der de facto Regierung mit den USA, die Schutz für internationale Kräfte zusichern. Darauf kann man sich relativ gut verlassen. Insofern muss man keine Gefahren befürchten, aber man bewegt sich natürlich anders und auch als Frau sehr eingeschränkt. Also ich bin selten alleine unterwegs, ich bin immer mit anderen unterwegs und natürlich auch das Passieren von Checkpoints ist seltsam, die es sehr, sehr viel gibt im Land. Aber diese Befangenheit, die weicht sehr schnell, wenn man dann in den Dorfgemeinschaften ist oder auch in unseren Projekten oder auch mit den Kolleginnen, denn die Herzlichkeit ist so enorm groß. Die Gastfreundschaft ist riesig. Man wird so herzlich aufgenommen, gerade unter Frauen, dass all das in den Hintergrund rückt. Und auch diese Gespräche unter Frauen insbesondere, aber auch unter den Männern, sind schon sehr offen. Und man kann sehr gut besprechen, was notwendig ist, was gebraucht wird, wie man etwas machen muss, damit es dann auch für uns möglich ist und kann eigentlich ganz gut Hand in Hand arbeiten.
Mhm. Was würdest du sagen, was ist dein Lieblingsprojekt, das du so in den letzten Jahren, aber vielleicht auch gerade aktuell in Afghanistan hast?
Ach, da gibt es so viele. Mein Lieblingsprojekt im Moment ist ein Radioprojekt, was wir machen mit den Mädchen ab Klasse 7 bis 12. Was wir jetzt gerade starten, was gar nicht ganz einfach war, auch genehmigt zu bekommen. Es gibt einen Radiosender in Afghanistan, der in 22 Provinzen Unterricht ausstrahlt für die Klassen 7 bis 12. Das heißt, Mädchen bekommen die Möglichkeit, am Radio zu sitzen und zu lernen, Kapitel für Kapitel. Super. Und mit dieser fantastischen, auch afghanisch gegründeten Organisation arbeiten wir zusammen und verteilen an die Mädchen unserer Schulen, also an jene, die jetzt die Klasse 6 abgeschlossen haben, Radiopakete und arbeiten mit ihnen so und bereiten es so vor, dass sie jetzt wirklich weiterlernen können. Und das ist natürlich ein Meilenstein, auch für diese Mädchen, die, und das sagte ich ja eben schon, auch wirklich bitterlich weinen, dass sie nicht weiter zur Schule gehen können. Also wir waren und saßen mit diesen Mädchen zusammen und hatten ein Abschiedsfest für die Klasse 6 und dann waren Blumen auf dem Tisch und dann sagte ein Mädchen, schau, so wie diese Blumen, in wenigen Wochen werden wir sein, ohne Bildung werden wir welken. Und die afghanische Sprache ist sehr blumenhaft, sehr bilderreich und das geht einem sehr nah. Und das freut mich wahnsinnig, dass wir mit diesem neuen Projekt da aktiv werden können und diesen Mädchen zumindest, wenn auch nicht Schule, wie sie es gewohnt sind, aber doch einen Hoffnungsschimmer geben können.
Ja, definitiv. Voll schön, hört sich echt gut an. Und ich denke auch, dass Bildung so ein wichtiger Bestandteil ist, allgemein auch für Jugendliche hier in Deutschland, um einfach zu wachsen und zu lernen, wie das Leben funktioniert. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man ohne Bildung leben soll. Insofern toll, dass ihr das da so macht. Du hast eben noch mal kurz erwähnt, ihr könnt aber mittlerweile auch schon wieder Mädchen in Afghanistan ein Studiumstipendium anbieten. Wie funktioniert das dann?
Ja, das war ganz toll. Als wir jetzt dort waren, das war am 20. Dezember, hat das Bildungsministerium dort einen neuen Erlass verabschiedet, zur großen Überraschung aller, dass Mädchen und junge Frauen jetzt wieder medizinische Ausbildungsprogramme und Studien in Afghanistan aufnehmen können. Das liegt daran, dass in Afghanistan Frauen auch medizinisch nur von Frauen behandelt werden dürfen und Männer nur von Männern, also ganz strikte Trennung der Geschlechter auf allen Ebenen, und man anscheinend gemerkt hat, dass nicht genügend weibliche medizinische Fachkräfte im Land sind und da große Not hat. Tatsächlich, wir merken das auch in unseren Kliniken. Und insofern ist es fantastisch, so wurde sogar wurden also eben Hochschulen und medizinische Ausbildungsinstitutionen nahezu aufgefordert von der Regierung, jetzt wieder Studiengänge für Frauen zu öffnen. Und das haben wir direkt genutzt. 40 unserer Abiturientinnen aus den Jahrgängen 2020 und 2019 haben wir direkt angemeldet. Die haben die Aufnahmeprüfung geschafft und kriegen jetzt ein Stipendium von verschiedenen Spenderinnen und Spendern von uns. Und das ist natürlich großartig. Die können jetzt ihre Ausbildung wieder beginnen und freuen sich riesig darüber.
Ja. Ja, das glaube ich. Du warst ja nun gerade auf eurer Projektreise, und eine Voraussetzung dafür, dass man überhaupt Bildung empfangen kann, ist ja, dass man gesund ist und genug zu essen hat. Und wenn ich das in eurem Newsletter richtig gelesen habe, sind da ja auch verheerende Schneestürme gerade über Afghanistan rübergefegt zu der Zeit. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen, wie habt ihr das erlebt?
Ja, das war in der Tat sehr dramatisch, weil eigentlich alle schon hofften, so im Ende Februar, März, wartet man auf den Frühling, also nicht nur hier bei uns, sondern auch in Afghanistan. Und Frühling heißt dort eben auch, dann wieder besser Nahrung zu finden und eben nicht mehr zu frieren. Es gibt keine Heizung in Afghanistan. Jeder heizt mit Holz. Wenn man kein Geld hat, kann man auch nicht heizen. Und es ist eben wahnsinnig kalt für alle. Und plötzlich kam aber eben dieser enorm schwere Wintereinbruch noch einmal, als wir dort waren. Und das war vor allem in Herat sehr schlimm, in diesem Erdbebengebiet, wo viele Familien noch in Zelten leben, auch in nicht winterfesten Zelten. Und diese Schneestürme rissen wahnsinnig viele Zelte mit sich. Also plötzlich standen Familien, die ohnehin unter wahnsinnig prekären Bedingungen leben, in Zelten ganz ohne Obdach da. Und das war sehr, sehr verheerend. Wir waren in der Zeit an der Torkam-Grenze zu Pakistan. Das ist dort, wo viele aus Pakistan vertriebene afghanische Familien im Moment zurückgeführt werden in das Land und auch ohne jegliche Mittel stranden an der Grenze. Und auch da war es enorm kalt. Und wenn man dort in den Zelten steht, die die Menschen dort zur Verfügung haben, die Kinder haben Badeschlappen an, haben Plastikschläppchen ohne Socken an. Also es ist, man möchte wirklich jeden, der da ankommt, in warme Decken hüllen. Und Gott sei Dank waren wir auch fähig, das zu tun. Wir hatten eine große Hilfsgüterverteilung, Winterhilfsverteilung für 7000 Menschen an dieser Grenze. Und das war auch sehr bewegend, eben dann mit den Familien selber zu sprechen und zu sehen, wie unendlich sie sich freuen und dankbar sind für diese Decken. Und in Herat, wo eben jetzt so viele Familien obdachlos sind, starten wir jetzt auch mit Hilfe von Spenden eben diesen Bau von Übergangsunterkünften. Das sind Lehmhäuser, traditionell gebaut, aus selbstgebrannten Lehmziegeln vor Ort, aber Holzkonstruktionen als Dach, die dann eben erdbebensicherer sind als das, was vorher gebaut wurde. Und ja, also viele, viele Baustellen, die wir haben. Auch im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja. Wie beeinflussen euch denn die aktuellen Krisenherde, die es ja leider sonst hier auch noch auf der Welt gibt, in eurer Arbeit? Du hast am Anfang schon so ein bisschen anklingen lassen, dass euch da natürlich so ein bisschen die Presse in den Hintergrund gerückt hat, was sehr schade ist. Was für Auswirkungen habt ihr eventuell noch, die ihr da spürt?
Das sind tatsächlich große Auswirkungen. Ja, Afghanistan gerät in Vergessenheit und auch macht sich so eine gewisse, gerade auf politischer Ebene, Resignation breit zu Afghanistan. Man hatte gehofft, das ist irgendwie ein kurzes Zwischenspiel, die neue de facto Regierung, und man merkt, wow, das wird nicht so sein, das bleibt. Und man ist so ein bisschen ratlos, wie man sich damit arrangieren soll oder nicht. Und diese Ratlosigkeit zeigt sich eben auch darin, dass öffentliche Gelder gekürzt werden. Also Deutschland hilft sehr wenig nur noch in Afghanistan, aber auch auf EU- und internationaler Ebene ist so eine Ratlosigkeit. Und natürlich kommen dann auch die anderen Krisenherde, ja auch berechtigt, Gaza natürlich, Ukraine, so viele andere Katastrophen weltweit, fordern natürlich die Aufmerksamkeit, auch die mediale Aufmerksamkeit, aber natürlich auch Hilfe. finanzielle Hilfe. Und da rückt Afghanistan dramatischerweise sehr, sehr in den Hintergrund, was fatale Konsequenzen hat.
Ist das aktuell eure größte Herausforderung? Kann man das so sagen?
Ja, natürlich. Mittel zu finden, um all diese Projekte zu stemmen, die vor Ort notwendig sind. Und auch, dass sich so viele Leute aus dem Land zurückziehen, auch so viele Organisationen, weil eben die staatliche Förderung dann auch fehlt.
Gibt es denn eventuell jemanden, der Roger Williamson beerben könnte? Also ich weiß, dass das bestimmt sehr schwierig ist, weil das ein toller Mensch war, wie ich auch finde. Aber gibt es nicht irgendeinen Promi, der sich auch mal wieder für euch hinstellen könnte und für euch ein bisschen die Werbetrommel rühren könnte?
Also wer das macht, auf eine ganz andere Weise als Roger, aber auch großartigerweise, ist Herbert Grönemeyer. Und der macht das tatsächlich auch als Freund und hat dieses Erbe schon übernommen, auf eine sehr besondere Weise. Er hat damals, als Roger starb, dem Verein angeboten zu helfen, wenn das notwendig sein sollte. Dieser Moment kam und er war sofort bereit und unterstützte den Verein ganz großartig. Er macht es einfach durch seine Bekanntheit und bedenkt uns ganz oft, ja, während seiner Konzerte und auch mit seiner Öffentlichkeit natürlich. Das ist eine Riesenhilfe. Und es gibt aber auch viele andere, also auch Katja Riemann, Claudia Roth, viele, viele Freunde und Bekannte aus dem Kreis um Roger sind uns immer noch sehr, sehr verbunden und dafür sind wir unendlich dankbar.
Super, das hört sich ja schon mal gut an. Wie ist ansonsten so das Feedback auf eure Arbeit? Also ich finde, es hört sich toll an, was du so erzählst. Und ich habe auch das Gefühl, dass ihr ja im Endeffekt mit geringen Mitteln viel bewirken könnt, oder?
Ja, wir haben halt eine sehr kleine Struktur. Wir sind eben nur ausschließlich in Afghanistan tätig, nicht in vielen anderen Ländern. Das heißt, wir haben hier in Deutschland eine wirklich schlanke Struktur mit 5 Teammitgliedern, haben auch viel ehrenamtlichen Support immer noch durch die Gründerinnen, die teils 24 Stunden am Tag für den Verein arbeiten, auch teils noch eigene Projekte betreuen, eine Ärztin, die meist 3 bis 4 Monate im Jahr vor Ort ist, alle Kliniken mitbetreut, Hebammen schult und ausbildet und mit großen Rucksäcken Medikamente den Berg hochträgt, obwohl sie über 80 Jahre alt ist.
Wow.
Es ist wirklich, wir haben wahnsinnig engagierte Mitglieder, die alle mithelfen und das macht es möglich, dass wir eben eine sehr schlanke Struktur hier in Deutschland haben und das ermöglicht natürlich, möglichst viel Geld auch in die Projekte selber zu bringen. Das hilft sehr und also wir tun, was wir können.
Ja, schön. Was ist denn eure große Vision, euer Ziel? Gibt es sowas in der aktuellen Lage? Kannst du darüber überhaupt reden oder ist das ein Traum, den man vielleicht gar nicht so öffentlich machen kann?
Nein, also unser Traum ist natürlich ganz klar, möglichst viel Gleichberechtigung, einen gleichberechtigten Zugang zu Bildung, Ausbildung und Berufstätigkeit vor Ort, weil wir sehen natürlich als Organisation, die seit 30 Jahren für Mädchen und Frauen vor Ort arbeitet, jedes Mädchen, das wir ausbilden, jede Frau, die die Möglichkeit bekommt, eigenes Einkommen zu erwirtschaften, leistet eben nicht nur Großes für sich selber und ihre eigene Kernfamilie, sondern auch ermöglicht eigentlich Entwicklung in ihrer ganzen Gemeinschaft. Und wir haben so fantastische Frauengruppen, auch Schneiderinnen, die sich dann zusammenschließen, die eine Kooperative gründen, die mit ihren Einnahmen ihr ganzes Dorf nach vorne gebracht haben. Es ist einfach so wichtig und so wirkungsvoll, in Mädchen und Frauen Bildung und Ausbildung zu investieren. Und dass da natürlich im Moment politisch so viele Hürden in den Weg gelegt werden, ist sehr, sehr schwierig. Das ist auch nicht gut für das Land. Und unsere große Vision und wofür wir arbeiten, ist eben, allem zum Trotz weiterzumachen und Frauen und Mädchen vor Ort so gut es geht zu unterstützen. Und das gelingt auch. Es gelingt im Stilleren als vorher vielleicht, aber es ist ganz bewundernswert und auch sehr hoffnungsgebend zu sehen, was Frauen und Mädchen machen, wenn sie eine kleine Möglichkeit bekommen. Also sie nutzen wirklich jedes Fenster, was sich ihnen bietet, um sich weiterzubilden. Sie machen aus dem, was sie bekommen an Unterstützung, richtig viel und zeigen ganz viel Eigeninitiative und sehr viel Mut, auch in diesen schwierigen Umständen vor Ort ganz großartige Dinge zu bewegen. Und das verdient unseren Respekt und eben dann auch jede Unterstützung.
Mhm, super. Hast du eine Erinnerung an afghanischen Frauenverein, an deine Arbeit, die du da jetzt schon seit Jahren leistest, die du gerne mit uns teilen möchtest? Eine besonders schöne Geschichte, die dir in Erinnerung ist. Irgendwas, was dich besonders beeindruckt hat oder dir besonders das Herz erwärmt hat, irgendwas. Es gibt wahrscheinlich mehrere solche Geschichten, kann ich mir vorstellen.
Es gibt tausende, tatsächlich tausende Geschichten, die mir da das Herz erwärmen. Ja, also vielleicht kann ich wirklich, oder das aus der jüngsten Reise im November, wo ich in Herat war, in dem Erdbebengebiet, und das war relativ kurz nach dem Erdbeben, und wir waren in ein Dorf gekommen, um eine Hilfsgüterverteilung vorzubereiten, und hatten 3 Tage nach dem Erdbeben dort, wo das ganze Dorf zerstört worden war, dort auch Jacken und Decken und also erste Hilfe verteilt, kam also jetzt zum zweiten Mal in das Dorf und wurden wild begrüßt, nicht nur von den Kindern, sondern eben auch von allen Erwachsenen, die auf uns zuliefen und sagen, da seid ihr ja wieder, ihr habt uns als allererstes geholfen, kommt, wir laden euch zum Tee. Und das ist eben auch sehr afghanisch. Man wird sofort als Gast sehr, sehr willkommen geheißen und alles wird aufgefahren, was man hat. Und das Berührendste war, dass diese Familien dort gar nichts hatten. Wir setzten uns also dann um das Feuer und es gab gar keinen Tee, aber es gab heißes Wasser. Und wir saßen dort, es gab ein Glas und wir haben dieses Glas mit heißem Wasser rumgereicht und fühlten uns aber willkommen wie die Könige. Und wurden auch so mit so viel Würde ehrenvoll willkommen geheißen, obwohl nichts da war. Aber es machte gar nichts aus, dass nichts da war, weil man fühlte es so. Man hatte das Gefühl, da wird jetzt aufgefahren für einen. Und das hat mich sehr bewegt. Und irgendwann kam ein kleines Mädchen und brachte 3 Rosinen und gab uns diese Rosinen. Keine Ahnung, wo sie diese Rosinen her hatte. Aber das war eben das Gastgeschenk an uns, diese 3 Rosinen. Und die kamen uns vor wie 3 Festmahlzeiten. Es war irre.
Ach, wie schön.
Das ist so ein Erlebnis, was einfach zeigt, mit wie viel Würde trotzdem vor Ort dieses Schicksal, dieses schwere Schicksal getragen wird von den Menschen. Und das beeindruckt mich immer wieder. Was natürlich ein anderes Erlebnis war, ist die Geburt eines Kindes immer wieder in unseren Mutter-Kind-Kliniken, die sehr, sehr, sehr abgelegen sind, wirklich weit in den Bergen, jetzt in der Winterzeit nur zu Fuß erreichbar. Man muss 2 Stunden durch den Schnee laufen, bis man in unsere Klinik Kolob kommt. Ganz oben, man denkt, da ist kein Mensch, und morgens um 8 stehen da trotzdem 100 Frauen mit ihren Kindern und suchen medizinische Hilfe. Und da ist es sehr schön, da haben wir in jedem Dorf Gesundheitshelferinnen, die eigentlich traditionelle Geburtshelferinnen sind, die wir ausbilden zu Hebammen. Und wenn man die besucht und die einen dann zu Familien führen und man das große Privileg hat, eine Geburt mit zu begleiten, das ist natürlich auch wirklich sehr, sehr, sehr bewegend. Und es ist auch schön, zum Beispiel zu hören, dass just in dieser Klinik, seit dort dieses System auch an Geburtshelferinnen etabliert ist, keine Totgeburt mehr war oder keine vermeidbare Totgeburt mehr oder auch keine Mutter bei der Geburt mehr sterben musste. Und das sind natürlich so Erfolge, die sehr froh und glücklich machen.
Ja. Du bist ja mit vollem Herzblut dabei bei deiner Aufgabe. Vielleicht kannst du dadurch auch andere Leute motivieren, sich sozial zu engagieren. Was würdest du sagen, was treibt dich immer wieder an, voranzugehen und zu helfen?
Das Privileg dieser Begegnungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ein solches Privileg, dorthin zu reisen und mit diesen Menschen zu sprechen und ihnen zu begegnen und auch zu erleben, was sie tun und auch zu relativieren, wie wir hier leben, unter welchen unglaublich luxuriösen Bedingungen wir hier leben dürfen im Vergleich zu einer so viel größeren Weltbevölkerung, die diese Privilegien nicht hat. Und ich finde, vieles relativiert sich, was wir hier haben an Alltagssorgen, wo man mal denkt, oh, mir geht's so schlecht. Und dann guckt man nach Afghanistan und sieht, mit wie viel Würde diese Menschen so unendlich viel schwerere Schicksale tragen, als wir sie hier erleben. Das ist ein großer Ansporn, sie dabei zu unterstützen und auch diese Ungleichheit gleicher werden zu lassen, hoffentlich. Mhm. Und jede Begegnung, jede Reise ist ein Riesenprivileg.
Schön. Was kann man denn tun, wenn man jetzt Hörer oder Hörerin dieses Podcastes ist und sagt, der Afghanische Frauenverein, das ist ja eine super Sache, die würde ich gerne unterstützen, denen würde ich gerne helfen. Welche Möglichkeiten gibt es, euch zu unterstützen? Und ja, vielleicht erwähnst du bitte auch mal, wo man euch denn finden kann.
Ja, also 1000 Möglichkeiten gibt es, uns zu unterstützen. Man findet uns im Netz unter www.afghanischer-frauenverein.de. Und klar, die naheliegendste Sache ist natürlich eine Spende. Damit können wir direkt vor Ort helfen. Wir kaufen auch Hilfsgüter zum Beispiel nur vor Ort ein. Das heißt, bringen nichts von hier nach dort, weil das mit der Logistik so viel teurer wäre, als vor Ort alles einzukaufen. Man kann uns unterstützen, aber nicht nur über Spenden, sondern natürlich auch ehrenamtlich, mit ehrenamtlicher Mithilfe. aber auch mit Weitersagen, mit Reposten und Tweeten und einfach weitergeben. Wir haben natürlich auch eine Instagram-Präsenz und alles, was wir posten oder auch alles, was ihr findet zu Afghanistan und hört zu Afghanistan, haltet es aufrecht, postet es, teilt es mit, sprecht darüber, dass Afghanistan nicht in Vergessenheit gerät, denn das ist wirklich im Moment die größte Gefahr für dieses Land und die Menschen vor Ort, dass es in internationale Vergessenheit gerät. Und das ist wirklich eine Riesengefahr. Und jeder, der weiter sagt, Afghanistan in den Medien hält oder auch in seinem ganz persönlichen Umkreis zum Thema macht, hilft immens.
Und ihr macht für mich die Welt ein Stückchen besser, indem ihr das macht, was ihr da macht. Und deswegen meine Frage an dich, was müsste denn deiner Ansicht nach passieren, damit die Welt ein besserer Ort wird, wenn du 3 Wünsche frei hättest?
Mehr Frauen in Entscheidungspositionen und in die Politik. Ich glaube, das hilft sehr. Frauen agieren anders und gerade in Ländern des Südens oder in Ländern wie Afghanistan. Das braucht viel, viel Unterstützung durch Männer. Das heißt, ich wünsche mir Männer, die unterstützen, dass Frauen in mehr Führungspositionen und Entscheidungspositionen kommen. Und ich wünsche mir einen weiteren Blick über den eigenen Tellerrand hinaus, überall, so dass man mehr guckt, wie leben andere Menschen, was brauchen andere Menschen und mehr zuhört, was brauchen sie und nicht überzeugt von der eigenen Weltansicht oder der eigenen Religion oder der eigenen Einstellung versucht, diese in andere Weltteile zu bringen, sondern wirklich mal sitzt und zuhört, was ist denn dort und was ist den Menschen dort wichtig, nach welchen Prinzipien leben sie und sind es vielleicht genau die Prinzipien, die sie brauchen und nach denen man weiterentwickeln kann, die Welt.
Mhm. Ich finde das total toll bei dir. Wenn ich mit dir spreche, habe ich das Gefühl, du bist so voller Hoffnung und Energie. Und wenn ich mich jetzt im Vorfeld in der Recherche für dieses Interview mit dem Thema afghanische Frauen beschäftigt habe, fand ich das teilweise so traurig und dachte so, wow, es ist ja ganz schön schlimm. Aber ich glaube, du kriegst das vor Ort auch sehr gespiegelt, ne, dass du die Hoffnung da nicht verlierst, oder?
Ja, wahrscheinlich bin ich so voller Energie, weil ich gerade aus Afghanistan zurückgekommen bin und eben vor Ort merke, mit welcher Energie und auch unbeugsamen Hoffnung Frauen da ganz Großes bewegen und ganz Großes machen, also im eigenen Wohnzimmer unterrichten, wirklich große Gefahren auf sich nehmen, um einfach was zu bewegen für ihre eigene Gemeinschaft und für ihr eigenes Land. Und das macht große Hoffnung. Also es gibt einfach fantastische Menschen, fantastische Frauen vor Ort und da ist meine Hoffnung ganz bei Ihnen, wenn Sie die Möglichkeit bekommen und auch die Unterstützung. Und oft ist es wirklich auch in Afghanistan nur eine kleine Unterstützung, die es braucht, um was Großes zu bewegen. Dann kann da echt ganz viel vorangehen. Und ja, nein, also nicht die Hoffnung aufgeben.
Mal prima.
Weitermachen, ja.
Nun ist das ja dein großes Thema, mit dem du dich in deinem Leben sehr intensiv befasst. Hat denn in deinem Leben auch der Umweltschutz und die Nachhaltigkeit einen Platz?
Unbedingt, ja, natürlich bei allem, was man macht, auch an Entwicklungs- und strukturellen Projekten, ist natürlich Nachhaltigkeit so wichtig zu bedenken, gerade im Bereich Wasser. Also wir haben zum Beispiel auch große Brunnenprojekte. Wir bohren über 100 Brunnen etwa im Jahr in sehr, sehr abgelegenen Regionen. Und wir merken, weil aufgrund von Dürre der Wasserspiegel extrem gesunken ist, wie wichtig da ein wirklich nachhaltiges Wasserkonzept ist und dass man das Wasser, was man dann hebt, eben auch ganz nachhaltig und gut einsetzt, dass man aber auch alternative Wege findet, Wasser zu sammeln. Und nein, das ist ganz essentieller Bestandteil jedes einzelnen Projektes, was wir machen. Auch in Kliniken, ne? Wie gehen wir mit dem Abfall um, der dort entsteht, in ganz abgelegenen Regionen? Wie können wir den nachhaltig dann entsorgen? Auf so vielen Ebenen ist Nachhaltigkeit natürlich immer, immer da als ganz wichtiges Thema und Grundvoraussetzung für alles, was wir anpacken eigentlich.
Schön zu hören, hervorragend. Liebe Christina, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass du uns den afghanischen Frauenverein so intensiv vorgestellt hast. Ich finde das Gespräch super interessant und würde eigentlich auch ganz gerne noch weiter mit dir sprechen. Dann wird der Podcast aber vielleicht ein bisschen zu lang. Deswegen stelle ich jetzt mal meine letzte Frage, nämlich die nach einem Buchtipp. Liest du gerne und hast du einen schönen Buchtipp für mich und meine Hörer und Hörerinnen? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de. dem Marktplatz für Bücher.
Ich lese unendlich gerne und natürlich habe ich zwei wunderbare Buchtipps für dich und alle Hörerinnen, und zwar natürlich von Ruger Willemsen. Und zwar die afghanische Reise einmal, das ist eine Reisebeschreibung seiner Reise durch Afghanistan gemeinsam mit unserer Gründerin, wo er auf wunderbare Weise Land und Leute beschreibt, auf sehr spezielle, eben seinem ganz eigene Art. Man aber ein gutes Gefühl bekommt für die Menschen vor Ort. Und das ist sehr schön. Ein zweites Buch, was er veröffentlicht hat, heißt »Es war einmal oder nicht«. Das ist der Anfang von Märchen in Afghanistan und beschreibt oder zeigt auch, wie Kinder in Afghanistan ihre Welt erleben. Zeigt also ganz viele Kinderzeichnungen, aber auch ganz viele Interviews und Gespräche mit Kindern, die sehr, sehr bewegend sind und eben auch nochmal ein sehr gutes Bild vom Land vermitteln. Also beides wirklich, wirklich schöne Bilder, auch sehr hoffnunggebende Bücher. Und ja, insofern eine eindeutige Empfehlung.
Super. Vielen lieben Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, um den Afghanischen Frauenverein hier mal vorzustellen. Und ich glaube, dass das ganz viele Hörer und Hörerinnen neugierig gemacht hat und sich bestimmt viele bei euch auf der Homepage mal umschauen werden und ganz viele hoffentlich auch helfen wollen. Ja, viel, viel Erfolg weiterhin für euch für die Zukunft. Ich drücke ganz doll die Daumen, dass sich eure Visionen so irgendwann erfüllen werden. Das wünsche ich euch auf jeden Fall. Toll, dass ihr das macht. Vielen Dank und bis bald.
Tausend Dank für diesen Podcast. Und ja, ich freue mich auf alle. Tschüss.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert, bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Teilt, liked und kommentiert diese Folge des Weltverbesserer-Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür und bis bald. Eure Birte.